keine Utopie.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Empathie ist keine Utopie mit Lukas Bechtle, Heiner Torbock und Maria Meiler. Wir haben heute ein besonderes Setup und zwar sind Heiner und Maria heute nicht dabei. Dafür habe ich die liebe Veronika von Heise Rothenburg heute bei mir zu Gast. Und wir werden den Podcast nutzen, um sie natürlich ein wenig vorzustellen und wie es so immer ist bei uns im Podcast auch über das Thema Empathie und auch die persönliche Erfahrung von Veronika sprechen. Veronika ist aktuell Chief Financial Officer und Co-Geschäftsführerin bei Everphone. Everphone ist ein Phone-as-a-Service-Anbieter, beziehungsweise ich glaube grundsätzlich Mobile-Device-as-a-Service-Anbieter. Und liebe Veronika, somit würde ich dich gerne bitten, dich auch einmal kurz unseren Zuhörern vorzustellen.
Danke für die schöne Einführung, Lukas. Jetzt hast du mir schon fast alles aus dem Mund genommen. Ja, ich bin Chief Financial Officer und Co-Geschäftsführerin bei Everphone. Wir machen Mobile Device as a Service aus Berlin, aus einem kleinen Büro in München und auch aus Miami. Das bedeutet, wir stellen gewerblichen Großkunden diejenigen mobilen Endgeräte, also Laptops, Tablets und Smartphones zur Verfügung, die für ihre Mitarbeitenden für den beruflichen Einsatz benötigen, liefern aber auch die entsprechenden Services dazu. Vor Everphone war ich lange in der Automobilbranche tätig, zunächst bei Full-Service-Leasing-Providern und später bei Cluno, einem Auto-Abo-Anbieter und auch dessen späterem Übernehmer Cazoo. Insofern ist das, was ich mache, meistens so an der Schnittstelle von Mietmodell, Fremdkapitaleinwerbung und Skalierung von Finance Operations zu sehen. Vom Studienhintergrund bin ich ein Mischwesen. Ich habe ursprünglich mal Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Augsburg studiert, habe dann ein MBA im Ausland absolviert, aber auch wieder in Jura promoviert und bin über die Beratung bei McKinsey in den Finance-Bereich eingestiegen.
Vielen Dank. Wie ihr aus dem Lebenslauf heraushören könnt, ist Veronika seit einigen Jahren natürlich in Führungsrollen unterwegs und dementsprechend ist für uns natürlich immer die spannende Frage, liebe Veronika, wie ist denn dein Bezug zur empathischen Führung?
Ich glaube, da gibt es zwei Antworten, sozusagen die erste empfangende. Ich bin persönlich mit meinem ersten Chef im Praktikum und auch bei dem zweiten richtigen Chef nach dem Weggang von McKinsey sehr, sehr empathisch geführt worden und das hat mich sich sehr wachsen lassen, weit über das Fachliche hinaus, das ich in beiden Phasen natürlich auch erlernt habe. Gleichermaßen war es in der Beratung mit wenig, wie soll ich sagen, menschlicher Führung aufgrund der ständigen Projektsituation für mich eine sehr, sehr schwierige Arbeitsumgebung, sodass mir klar war, was möchte ich meinen Mitarbeitenden bieten, eine zugängliche und auch emotional ansprechbare Führungskraft. Das gilt natürlich umso mehr, als ich immer in kleineren Unternehmen, in Startups, in Ausgründungen, in Management-Buyouts groß geworden bin und auch eine ganze Menge an Krisen miterlebt habe, von der Finanzkrise 2008 bis Corona bis zur jetzigen Funding-Krise. Und ich glaube, dass Empathie und empathische Führung hilft, solche Krisen besser zu bewältigen, und zwar einerseits besser fürs Unternehmen, also mit höherem Output, mit höherer Effizienz, mit höherer Schlagkraft, aber natürlich auch mit einem besseren Teamgefühl und mehr Spaß an der Arbeit, mehr Motivation und einfach einer besseren Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Teams.
Kann ich nur zustimmen. Ich habe im Kopf, dass ihr auch, glaube ich, eine relativ große Funding beziehungsweise, glaube ich, Debt-Runde auch abgeschlossen habt vor kurzem. Wie war so da die vielleicht auch die Entwicklung innerhalb des Unternehmens von der Kultur? Kann natürlich auch in Bezug irgendwie auf deine persönliche Erfahrung mit Mitarbeitern sein, aber grundsätzlich, das würde mich vielleicht mal interessieren.
Für Everphone war das jetzt die Series D und das ist im deutschen Markt schon was Ungewöhnliches, dass es so viele Finanzierungsrunden gibt. Andererseits ist es für ein Asset-Heavy-Geschäftsmodell wie unseres relativ leicht erklärbar und notwendig, dass wir immer wieder Eigenkapital brauchen, um es in die Fremdkapitalfinanzierung zuzuschießen, solange bis, böse gesagt, wir so langsam wachsen, dass die Gewinne ausreichen, um dieses Eigenkapital selbst zu erwirtschaften. Insofern ist es auch typisch in dieser Art von Geschäftsmodell, dass man immer Eigenkapital- und Fremdkapitalrunde miteinander bündelt und das ist natürlich schon ein Kraftakt fürs Team, für unterschiedliche Teams, denn das bedeutet eine Equity Due Diligence, das bedeutet eine Debt Due Diligence, wo aber die jeweiligen Prüfenden auf ganz andere Themen besonders schauen und ganz andere Dokumente sehen wollen. Das bedeutet, man hat gleichermaßen zwei Vertragspakete auf dem Tisch, Equity, wovon sich viele fürchten, ist da meistens noch das Einfachere und das Kürzere, diese Debt-Verträge, das sind dann immer so 400, 500 Seiten, die man mal durchackern muss. Also das ist schon auch ein Kraftakt für alle im Unternehmen, zumal die ganz normalen Operations. Und bei uns, wir haben die Runde abgeschlossen, spät im Dezember, jetzt auch so Themen wie der Jahresabschluss natürlich trotzdem parallel weitergehen müssen. Auch da glaube ich, das kann man nicht stemmen mit Mitarbeitenden, die einfach 9-to-5 machen und ansonsten nicht behelligt werden möchten. Das kann man aber mit einem Team machen, das committed zum Unternehmen ist, committed zur Führungskraft ist und vorher so viel menschliche Bindung aufgebaut hat, dass es in diesen Notzeiten auch zu außergewöhnlichen Leistungen willens und in der Lage ist. Und das hat bei Everphone auch mal wieder ganz wunderbar geklappt.
Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ich glaube eben dieses ganze Thema natürlich, menschliche Bindung, Zusammenhalt ist eine Sache, die extrem wichtig ist in einem Unternehmen. Vor allem auch natürlich Zusammenhalt über unterschiedliche Kulturen oder auch in diversen Teams. Da würde mich nochmal interessieren, wie seid ihr da bei Everphone aufgestellt natürlich einerseits? Und vor allem, wie siehst du auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Empathie und Diversität, beziehungsweise auch den Vorteil oder wie die Empathie dazu beitragen kann, Diversität und Inklusion im Unternehmen auch zu fördern?
Grundsätzlich sind wir bei Everphone ein sehr diverses Team, kommen unterschiedliche Nationen, über 40 zusammen, um miteinander zu arbeiten. Im Finance-Team gilt es ein bisschen eingeschränkt, weil gerade im Accounting, das einer unserer größten Fachbereiche ist, natürlich Wissen von HGB nötig ist und zum Teil auch tatsächlich deutsche Sprache, weil die Eingangsrechnungen deutsch sind, weil die Kunden in Deutsch kommunizieren wollen, weil die Wirtschaftsprüfer deutsche Policies sehen wollen. In diesen Fällen ist es fast immer so, dass die Mitarbeitenden, die sich dann später auch zu Bilanzbuchhaltern oder Finanzbuchhaltern qualifiziert haben, einfach einen deutschen Ausbildungshintergrund haben und einen deutschen Berufsweg, der es ihnen eben ermöglicht, die ganzen Vorgänge mit so einem natürlichen Grundverständnis, so ist es halt in Deutschland, zu verstehen. Das gilt jetzt nicht mehr zum Beispiel für unser Corporate Finance Team, für unser Controlling, denn das sind Fähigkeiten, die um den Globus in ähnlicher Art und Weise ausgeübt werden. Das heißt, da kommt man mit internationalem Fachwissen und dann Everphone Spezialwissen, das man aufbauen kann. Unser Controller kommt aus Großbritannien. In unserem Corporate Finance Team gibt es einen Südafrikaner und jemanden aus Russland. Also das sind Fachbereiche, wo wir gut mit unterschiedlichen Nationen und unterschiedlichen Hintergründen arbeiten können. Im Core Accounting ist es leider bei uns nicht gegeben. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch so ein bisschen deutsche Anforderungslandschaft.
Ja. Fällt es euch leichter, Leute zu hiren, die sozusagen in diese deutsche Anforderungslandschaft, sage ich mal, reinpassen müssen, als jetzt, wenn man breiter reingehen kann? Oder ist das, gibt es da keinen großen Unterschied?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben das große Glück, dass wir einerseits auf das Netzwerk von meinen Führungskräften, aber auch von mir zählen können. Das hat uns zwei- oder dreimal großartig weitergeholfen, weil wir zum Beispiel beim LinkedIn-Beitrag ein bisschen lustig, ein bisschen ernst die richtigen Menschen dazu gekriegt haben, mit dem Beitrag zu interagieren und deren Kontakte das gesehen haben und sich beworben haben. Andererseits, wenn wir natürlich international ausschreiben können und Benefits wie eine Umzugsbeihilfe oder Begleitung beim Visa-Prozess anbieten können, eröffnet das uns halt einfach nochmal eine größere Range an Talenten, die wir vielleicht in Deutschland so nicht bekommen würden oder zu den Gehältern nicht bekommen würden, weil beispielsweise deutsche Banken natürlich ganz andere Einstiegsgehälter haben als ausländische Banken und jemand, der dann nach 3 oder 4 Jahren von so einer Position in ein Startup wechselt, demzufolge entweder sehr zufrieden ist, wenn er aus dem Ausland kommt, oder sehr unzufrieden ist, wenn er von einer in Deutschland ansässigen Bank wegwechseln würde. Und da hilft es uns natürlich enorm, wenn wir solche Menschen anwerben und überzeugen können.
Ja. LinkedIn-Beitrag ist auch nochmal ein spannendes Stichwort, so sind wir irgendwie auch zueinander gekommen. Ich habe einen Beitrag von dir gelesen, auch zu dem Thema, ich meine, es war empathische Kommunikation und es ist sicherlich einfach ein Tool, was man extrem gut nutzen kann, um natürlich Reichweite zu generieren, um Leute zu hiren, um natürlich auch einen eigenen Personal Brand bis zum gewissen Punkt aufzubauen. Was wären so, sage ich mal, deine Tipps in der empathischen Kommunikation? Sei es auch natürlich einerseits LinkedIn, aber vielleicht auch in Richtung Mitarbeitern und Kollegen.
Ich glaube, den Beitrag, den du ansprichst, ist, warum ich Emojis nutze und das gar nicht kindisch finde. Das ist zum Beispiel ein so ein kleiner Trick, der, glaube ich, sehr, sehr wenig kostet, aber Menschen auch über die Distanz klar macht. Auf der anderen Seite sitzt auch ein Mensch mit Gefühlen, mit Befindlichkeiten, mit einer Tagesform. Und genauso wie ich die rausgebe, stelle ich damit die Erwartungshaltung auf, dass ich auch auf die Befindlichkeit, die Tagesform, die Gefühlslage des anderen bereit bin einzugehen. Und es lohnt sich, das jedenfalls zu signalisieren. Der eine Mitarbeitende möchte es mehr nutzen, der andere möchte es weniger nutzen, aber jedenfalls das Angebot steht. Ich glaube, Empathie verbessert die Kommunikation, weil Führungskräfte besser zuhören können und verstehen, was ihre Mitarbeitenden sagen. Das hilft einerseits, um sicherzustellen, dass alle auch mit dem Kopf bei der Arbeit sind. Wenn jemand schwerwiegende private Probleme hat, wird er das nicht sein. Und dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, ich weiß es vorher und kann entsprechend Prozesse abändern oder drumherum bauen, als ich erfahre es nachher an einem schlechten oder nicht zeitgerechten Ergebnis. Andererseits ermöglicht ein empathisches Arbeitsklima auch, dass alle ihre Vorschläge, ihre Ideen einbringen können und gehört werden. Und keiner von uns ist so klug wie alle von uns. Wenn wir die volle Kraft des Expertenwissens eines Unternehmens nutzen wollen, muss es möglich sein, dass jeder seine Ideen offen und ohne Furcht vor Repressionsmaßnahmen teilen kann. Und erst wenn wir alle diese Ideen auf dem Tisch haben und bewerten können, können wir finden, was die wirklich beste Lösung ist und eben nicht die Lösung, die zum Beispiel die Führungskraft unbedingt haben will. Dann natürlich das Thema Konfliktmanagement. Wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es immer Konflikte, aber wenn eine solide emotionale Basis zwischen unterschiedlichen Mitarbeitenden und zwischen Mitarbeitenden und der Führungskraft besteht, glaube ich, kann man so einen Konflikt leichter und schneller lösen, weil die Basis dasteht. Wenn überhaupt keine Basis dasteht und der Konflikt ist aber emotionsgebunden und eben nicht basierend auf irgendwelchen Fakten, die richtig oder falsch sind, dann muss man diese Basis erstmal aufstellen und das kostet im Zweifelsfall und in einer Drucksituation zusätzlich Zeit und Nerven.
Ja, ich muss sagen, ich habe über dieses Thema natürlich ja, Sicherheit in der Kommunikation oder auch das Gefühl zu haben, man kann die eigenen Ideen komplett mit dem Team oder mit dem eigenen Chef teilen, habe ich relativ lange darüber nachgedacht und natürlich dann auch über dieses, ich sag mal, den Bezug in Richtung eines einfachen Smileys, was ja wirklich eine Kleinigkeit ist. Ja. Mhm. Aber ich finde, es gibt tatsächlich einfach viele Personen, die denken, ich muss mit meinem Chef anders kommunizieren, als ich jetzt mit meinen Kollegen, Freunden kommunizieren würde. Und das kannst du halt relativ schnell einfach wegnehmen, indem du halt selber, wie du schon gesagt hast, einfach mal ein Smiley reinpackst oder einfach mal ein bisschen lockere formulierte Nachricht reinsetzt und da baust du relativ schnell einfach so ein Sicherheitsgefühl in der Kommunikation auf. Und wie du schon gesagt hast, es ist, glaube ich, für mich auch mit das Wichtigste, was es gibt in einem Arbeitsklima, dass die Leute sich sicher fühlen, so kommunizieren können, wie sie es auch am Ende des Tages zu Hause tun und einfach auch das Gefühl haben, man kann mit dem eigenen Vorgesetzten normal reden. So simpel es klingt, aber ich glaube, es gibt nach wie vor Arbeitsbeziehungen am Ende des Tages, wo das einfach noch keine Voraussetzung ist.
Und nochmal, Chefs sind ja auch nur Menschen. Ja. Die kommen morgens gehetzt zur Arbeit oder auch nicht gehetzt. Die kommen fröhlich zur Arbeit oder traurig zur Arbeit. Die ärgern sich, weil es mal wieder kein Mittagessen gibt oder der Raum zu kalt ist. Das ist ja alles nichts, was nur ein Team spürt. Das spürt ja eine Führungskraft genauso. Und ich finde es auch immer ganz großartig. Da gibt es bei mir mal emotionale, eine große Dankbarkeit, wenn das Team auch schaut, dass die Führungskraft okay ist. Ja. Was auch immer das ist. Manchmal muss ich auch gefragt werden, bist du im Moment okay? Du bist den ganzen Vormittag sauer und schnippisch. Was denn los? Und da muss ich mal 10 Minuten schimpfen, dass alle doof sind und nichts klappt. Und dann ist es aber auch wieder gut. Auch das ist was von vielleicht umgedrehter Führung, dass auch Mitarbeitern bewusst ist, dass die Führungskraft auch ein Privatleben hat, auch berufliche Schwierigkeiten hat, die vielleicht anders sind, aber genauso belastend sein können und dass auch sowas Raum haben darf und zu verändertem Verhalten führt, das überhaupt nichts mit der einzelnen Person zu tun haben muss, sondern halt einfach an der Grundstimmung liegt.
Ja. Glaubst du, dass, sage ich mal, eine empathische Führung oder auch am Ende des Tages das, was du gerade erwähnt hast, dass man auch mal zuhört oder beziehungsweise auch mal versucht zu verstehen anhand von kleineren irgendwie, vielleicht auch einem Gesichtsausdruck, ja, einfach ein Gefühl dafür kriegt, hey, die andere Person und sei es mein Vorgesetzter, sei es mein Mitarbeiter, hat gerade eine schwierige Zeit. Funktioniert es deiner Meinung nach im Remote-Setup genauso gut wie in Live? Oder hast du da vielleicht auch irgendwie Erfahrungen gemacht oder kannst Tipps geben, wie man so etwas möglichst gut hinbekommen kann?
Ich glaube, bei Menschen, die sich grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen, klappt es auch remote.
Ja.
Idealerweise ist es natürlich schon so ein bisschen eine Bringschuld zu sagen, hey, einerseits mir geht's heute nicht so gut. Vielleicht reicht der Satz, vielleicht mag ich auch ausführen, weil dies oder jenes los ist oder weil ich mich gerade über dies oder jenes geärgert habe. Zum anderen aber auch der Führungskraft immer mal zu fragen, hey, wie geht's dir gerade? Was ist los? Was bedrückt dich? Was beschäftigt dich? Wo kann ich helfen? Ich glaube, insbesondere dann, wenn es nicht in dieser 1-zu-1-Beziehung Teammitglied zu Führungskraft ist, hilft es Teams, wenn man sie auch an eine empathische Kommunikation heranführt. Mhm. Wir machen zum Beispiel Manual of Me, wo wir ganz bewusst sagen, wir nehmen uns die Zeit, über uns und über unsere Vorlieben und über unsere Kommunikationspräferenz zu sprechen. Denn wenn wir das in einer guten und unstressigen Phase tun, vermeiden wir in einer stressigen Phase Konflikte und einfach Unannehmlichkeiten. Und wenn ich weiß, hey, das ist jemand, der möchte einfach morgens in Ruhe 2 Stunden arbeiten, bitte nicht vor 11 ansprechen oder anders, das ist zum Beispiel ein Beispiel von mir, wenn man die spontan anruft, kriegt sie immer einen halben Herzinfarkt, bitte einfach Slack schreiben, rufe in 2 Minuten an, geht um Thema XY, dann ist alles bestens. Wenn man solche Dinge weiß und bereit ist, sie, so gut es halt geht, zu berücksichtigen, dann trägt das, glaube ich, schon zu einer guten Arbeitsatmosphäre für alle bei.
Ja, ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte nur vor kurzem ehrlicherweise selber ein Beispiel auch bei mir in der Firma. Ich war es für einen bisschen längeren Zeitraum in einem Remote-Setup. Ich bin sozusagen mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter zum ersten Mal seit Geburt mal für ein paar Wochen weg gewesen, habe aus Italien ausgearbeitet, um mal so ein bisschen die Kleine auch mitzuerleben. Und habe da tatsächlich in diesem Setup bis zum gewissen Punkt eine Sache übersehen, beziehungsweise eine Kollegin, Mitarbeiterin von mir, habe ich zu spät gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und ich bin mir relativ sicher, ich hätte das im Büro vermutlich von Tag 1 irgendwie mitbekommen, einfach von der Art und Weise, wie man sich trifft, sei es an der Kaffeemaschine, sei es irgendwie auch, wenn man ins Büro reingeht und der Person mal kurz in die Augen schaut, dann merkt man ja sofort irgendwie, irgendwas stimmt nicht.
Klar, du hast mehr Beobachtungsmomente.
Ja, und in dem Setup, klar, man hat sich gesehen, wir haben One-on-Ones gehabt, man hat sich im Teammeeting gesehen, aber mir ist da tatsächlich irgendwie etwas entgangen. So. Und da habe ich mich danach gefragt, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, wie hätte ich das in einem Remote-Setup irgendwie besser lösen können?
Vermutlich einfach ja über so einen emotionalen Check-in am Beginn des Meetings, wenn aber natürlich auch die Mitarbeiterin offen dafür ist. Ja, ja. Kann ja auch sein, dass es Gründe gibt, warum sie das, was sie im Moment bedrückt, gerade verschweigen will. Und ich befürchte, dann hast du sowohl online wie auch remote keine Chance, das rauszulocken. Und vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht ist es manchmal auch okay zu sagen, hey, ich sehe, dir geht's gerade nicht gut. Wenn du Hilfe brauchst, bitte sag's mir. Und ansonsten darfst du die Problemstellung auch für dich behalten, wenn das für dich im Moment besser ist.
Ja, ich habe mir im Nachgang dann überlegt, ob ich vielleicht dieses Remote-Setup noch mal ein bisschen besser hätte vorbereiten können, weil ich bin grundsätzlich jemand, der sehr viel im Büro ist. Also wenn ich in München bin, dann bin ich eigentlich immer vor Ort. Und das sind die Leute natürlich bei mir im Office auch irgendwo gewohnt. Und dann war ich halt auf einmal von einem Tag auf den anderen irgendwie mal für ein paar Wochen einfach remote. So. Und ich glaube, wenn ich da vor meiner Abwesenheit noch mal ein bisschen besser einfach kommuniziert hätte, hey, das Setup verändert sich ein bisschen, ich bin aber trotzdem da, ich bin jederzeit auch erreichbar, ihr könnt mich anrufen oder wie auch immer, wir können auch uns am Montag in der Früh auf dem virtuellen Kaffee treffen, ja, hätte ich vielleicht da irgendwie das noch mal ein bisschen besser lösen können. Also das war so ein bisschen mein eigenes Learning aus der ganzen Geschichte.
Aber das ist ja auch so ein bisschen Transformationsprozess. Ja. Schau, wie wir zu Everphone gekommen sind, und ich sage ganz bewusst wir, weil ich auch einen Teil meines alten Teams mitgebracht habe, das war auch nichts, was ich einfach habe passieren lassen, sondern da haben wir auch geschaut, wie können wir das alte Team ins neue Team integrieren, wie kann es mir gelingen, möglichst schnell eine Bindung mit denjenigen Menschen aufzubauen, die jahrelang erfolgreich an Everphone gearbeitet haben und mich ja irgendwie nicht als Vorgesetzte ausgesucht haben. Mhm. Ja, das sind halt Veränderungsprozesse, an die man sich, ja, die passieren und die auch richtig sind, aber auf die man sich vielleicht auch vorbereiten muss. Und manchmal klappt es, manchmal sind es so große Veränderungen, dass man es auch sieht, da muss ich aktiv reingehen, und manchmal denkt man sich, wie du sagst, naja, da bin ich jetzt halt mal ein paar Wochen nicht physisch vor Ort, wird schon gut gehen.
Ja, absolut. Wo mich auch nochmal deine Meinung interessieren würde, ich bin zum Beispiel jemand, der, sage ich mal, empathische Führung auch sehr stark damit verbindet, dass ich relativ viel von meinem privaten Leben am Ende des Tages oder von meiner Persönlichkeit, aber schon auch viel von meinem privaten Leben mit meinen Mitarbeitern teile. Einfach aus dem Grund, dass ich dann denen natürlich versuche, das Gefühl zu geben, ich bin, wie du schon gesagt hast, ein ganz normaler Mensch, ja. Erstens, aber zweitens auch, dass ich mich nicht verstelle. Also, dass ich nicht irgendwie daheim anders bin als im Büro, sondern immer authentisch bin. Ich hatte aber auch tatsächlich mal eine Mitarbeiterin, die dann gesagt hat, wir müssen nicht befreundet sein, sondern es reicht, wenn wir Kollegen sind. So, und für mich war das dann am Ende des Tages ein Grund zu sagen, gut, wir passen dann nicht zusammen, weil das ist unsere Kultur bei uns im Unternehmen und alle anderen sind damit fein. Aber mich würde mal interessieren, ob du da irgendwie mal eine Erfahrung gemacht hast oder wie du auch natürlich das Thema siehst.
Ich finde, es ist beides okay. Ich finde es wichtig, dass wir uns am Arbeitsplatz einig sind in die Richtung, in die wir gehen wollen, in den Werten, die wir verfolgen, und das reflektiert dann auch darüber, wie wir miteinander umgehen. Ja. Das wäre für mich sozusagen der Minimalkonsens. Es gibt Mitarbeitende, von denen weiß ich alles, den Namen des Hundes und wenn das Kind das erste Mal aufgestanden ist und welchen Tee sie mögen und welchen Kaffee sie nicht trinken. Und es gibt Leute, von denen weiß ich das nicht. Gleichermaßen gebe ich es ehrlich zu, es gibt auch Menschen, mit denen oder denen gegenüber ich mich leichter privat öffnen kann. Und die wissen dann mutmaßlich mehr von mir. Und bei anderen ist es eben nicht der Fall, weil es einfach in irgendeiner Art und Weise nicht so dieses komplette Einvernehmen ist. Das darf aber nichts damit zu tun haben, wie wir im beruflichen Setup miteinander umgehen und wie gut wir zusammenarbeiten. Und das wäre für mich auch die Anforderung, die ich an die Fairness stellen muss. Ich darf nicht jemanden, nur weil ich persönlich ihn oder sie lieber mag oder mit ihm oder ihr leichter zu Rande kommen, besser bewerten. Ich darf nicht dem einen spannendere Aufgaben geben. Solange wir uns wertemäßig einig sind, solange die Kommunikation und die Zusammenarbeit passen, finde ich, darf das persönliche Best Buddy versus gute Bekannte Einschätzung keinen Unterschied machen.
Ja.
Andererseits spreche ich natürlich auch als jemand, der ein Team von fast 50 Leuten hat, dass ich mit jedem so ein super enges Einvernehmen haben kann.
Das ist schwierig.
Das geht nicht, und manchmal musst du auch sagen, brauchst du einen Fachexperten, der irgendein Thema betreut, und den du vielleicht menschlich ganz fürchterlich blöde findest, aber du brauchst eben jetzt diesen einen Fachexperten, der dir dieses Thema löst. Also ja, ich möchte auch nicht mit einem Wirtschaftsprüfer jeden Abend ein Bier trinken. Die sind halt einfach anders als wir. Die haben andere Einstellungen, die haben andere was auch immer. Aber trotzdem muss ich für die Zeit, wo wir miteinander zusammenarbeiten, aus dem ganzen Pool jemanden finden, der 80% oder vielleicht auch 85% der Boxen tickt.
Ja.
Und das ist dann auch okay, müssen keine 100% sein.
Ja, klar. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, dieses unterbewusste Favorisieren von Mitarbeitern aufgrund von persönlichem Empfinden. Das ist, glaube ich, auch wenn viele es nicht zugeben, ich bin der Meinung, das ist eine relativ große Herausforderung für viele Leute in der Führung. Kommt natürlich auch immer darauf an, eben wie groß sind die Teams, klar, wie eng ist am Ende des Tages die Beziehung, wie klein ist auch die Firma oder wie groß ist die Firma. Aber ich glaube, dass ja dieses unterbewusste Favorisieren oder das zu unterlassen nicht einfach ist.
Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema Diversität.
Ja.
Und da gibt es ja tatsächlich eine Studienlage, die sagt, dass Führungskräfte gerne ihre eigenen Minimis einstellen. Mhm. Denn die sind uns ja im Denken auch so ähnlich. Die können wir ja leicht steuern und auch vielleicht auch emotional beeinflussen. Andererseits können da auch ganz andere Emotionen mitspielen, dass ich sage, ich möchte immer nur junge Mitarbeitende, weil die mir keine Führungsschwierigkeiten machen. Die sind ja jung und unerfahren. Über die kann ich leicht drüber rutschen. Solche Dinge, also ich glaube schon, da gilt es achtsam zu sein, um genau sowas zu vermeiden. Andererseits reicht vermutlich auch die Achtsamkeit und sich dessen Bewusstsein, um da die gröbsten Fehler zu vermeiden.
Ja, ja. Ja, es ist natürlich auch, ich glaube besonders eben, was Diversität in den eigenen Teams angeht und vor allem, wenn man sich auch dann Leute reinholt, die am Ende des Tages besser sind als einer selber oder was ja das Ziel ist von vielen Leuten, besonders von Gründern, das so hinzubekommen, ist aber, glaube ich, auch eine relativ krasse Entwicklung, die man da als Führungskraft oder als Gründer oder zumindest als Person, die irgendwo schon mal was aufgebaut hat, da mitmachen muss.
Ich glaube, gerade für Gründer ist es natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, den sie geben müssen, denn wahrscheinlich hat man da noch stärker das Gefühl, weil es das eigene Baby ist, weiß man alles und kann eben alles viel richtiger machen als alle anderen.
Ja.
Insofern kann ich verstehen, dass das vielleicht emotionales Unwohlsein auslöst. Andererseits das Beste für das Unternehmenswachstum und Gedeihen ist natürlich, wenn ein Team von jeweils fachlich exzellenten Menschen zusammenkommt.
Ja, ja. Ja, ich glaube, es fängt wirklich an, damit eben irgendwie die ersten Sachen anzufangen zu delegieren. Also so ist, glaube ich, so der Anfang von dem Gründer, der dann anfängt, irgendwie sich zu entwickeln und irgendwann dann wirklich zu verstehen, okay, ich brauche jetzt einfach Leute mit anderen Skills, die halt besser sind, die mehr Erfahrung auch haben im Managen, weniger vielleicht in einer Idee umsetzen, in ein Geschäftsmodell oder in einem Gründen, aber mehr Erfahrung im Managen und dann wirklich halt auch die Selbstreflexion zu haben, loszulassen. Und das ist ein riesen Vertrauensvorschuss, dass man sagt, hier, ich gebe jetzt mein Baby am Ende des Tages 9 Personen in die Hand, was eine Sache ist, mit der wir in unserem Job und ich in meiner Rolle natürlich tagtäglich zu tun habe, weil das ist da meistens der Punkt, wo wir dann als Personalberater ins Spiel kommen, wenn es dann heißt, die Gründer sind an die Grenzen gekommen, wir brauchen jetzt die Manager, die es weiterentwickeln.
Aber wie schafft ihr es dann, dass zwischen beiden, unabhängig vom fachlichen Fit, auch eine persönliche Vertrauensbasis aufgebaut werden kann?
Ja, das ist, man kriegt es ehrlicherweise natürlich in so einem Einstellungsprozess nie zu 100% hin. Also du hast natürlich schon irgendwo ein Gefühl dafür, welche Personen zusammenpassen. Du kannst anhand von einem Track Record oder von dem Background schon so ein bisschen abdecken, haben die ähnliche Werte, die sie verfolgen, haben die ähnliche Interessen, die sie verfolgen. Und dann ist natürlich auch viel Referenzchecks und die muss man natürlich dann auch relativ offen teilen mit dem Gründer, Geschäftsführer, der bis dato in der Firma ist, dass der natürlich auch einfach ein Gefühl hat von Sicherheit, okay, ein Unternehmen, was irgendwie schon mal erfolgreich war und diese Person hat in dieser Rolle das Unternehmen maßgeblich zum Erfolg geführt und vielleicht auch der Gründer von dieser Firma steht als Referenz zur Verfügung. Das sind dann alles so Punkte, wo man natürlich dann sich so ein Stück Vertrauen aufbaut. Aber am Ende des Tages ist der Personal Match das, was zählt. Mhm. Und das kriegt man komischerweise, glaube ich, relativ früh raus, vielleicht sogar im ersten Gespräch, ob es da mal auf der ersten Ebene, sage ich mal, also wirklich vom Personal Fit, ob das da funktioniert. Wie kommunizieren, wie läuft das Gespräch ab? Wie funktioniert auch ein Austausch, sage ich mal, persönlicher Ebene, aber auch fachlicher und beruflicher Ebene? Und das kriegt man schon raus, ob es dann natürlich am Schluss der richtige Match ist, kriegst du halt leider irgendwie nur im Doing heraus. Und da ist immer ein Vertrauensvorschuss, den die Person da geben muss, um zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Risiko in Kauf. Ich habe natürlich irgendwo geprüft, dafür sind wir zuständig, ich habe mit Referenzen gesprochen, das heißt, eine gewisse Sicherheit ist da, aber ob es dann halt wirklich im Doing funktioniert, kann man leider nur herausfinden, wenn es dann losgeht.
Aber ich finde schon diesen Vertrauensübertrag von einer Referenz, die offensichtlich mit beiden Seiten gut gekonnt hat,
ja,
die finde ich schon wichtig und ich glaube, das ist ja auch bei Mitarbeitenden so, die ihre früheren Kollegen empfehlen oder wenn über eine Community irgendjemand einen Job sucht und man da schon irgendwie so einen Anknüpfungspunkt hat, das hilft halt oftmals, so einen kleinen Ansatzpunkt für mehr Vertrauen zu geben. Und wenn das dann auch funktioniert, dann ist das Wachstum viel größer, als wenn man wirklich mit jemandem von Null aus starten muss.
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, Referenzchecks ist für uns in unserem Job sowieso das A und O. Aber es gibt immer noch viel zu viele, die es viel zu wenig machen. Also sowohl als jetzt auf der Personalberaterebene, aber natürlich auch Vorstände, Geschäftsführer, die einstellen, die dieses Thema Referenzcheck entweder bis zum Schluss offen halten und teilweise auch auf oberster Ebene nicht richtig machen. Und das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Weil,
ist das auch ein deutsches Thema vielleicht, ja, versus US-amerikanischer Markt?
Ja, sicherlich. Sicherlich ein stärker in Deutschland, ja. Ja. Aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil wie du schon gesagt hast, es ist eine Vertrauensübergabe. Und wenn du schon mal diese Chance hast, so etwas zu bekommen bei einer Person, die im Endeffekt eine Schlüsselposition in deiner Firma einnimmt, dann musst du das auch unbedingt nutzen.
Ich halte es für ein deutsches Problem tatsächlich. Ich kann ein anderes Beispiel bringen. Das ein oder andere Startup ist auf mich zugekommen als Folge der Finanzierungsrunde und hat gefragt, naja, wie kriegen wir das mit Fremdkapital hin? Und ja, dafür musst du objektiv ein paar Kriterien erfüllen, du musst das Geschäftsmodell in einer gewissen Art und Weise aufsetzen, du musst Verträge in einer gewissen Weise schreiben. Das ist aber alles kein Hexenwerk. Die Schwierigkeit ist, dass du die erste Bank kriegst, die in dich investierst. Mhm. Und überzeugen musst du natürlich die Bank auf zwei Seiten, nämlich den Relationship Manager und das Credit Committee, mit vielen Daten und vielen Fakten und viel Sachlichkeit. Aber den ersten Termin zu kriegen, wo du deinen Pitch abgeben darfst, das ist der Knackpunkt. Mhm. Und auch da können zum Beispiel spezialisierte Anwälte helfen, weil eben der Bank klar ist, wenn der Anwalt Dr. X anruft und sagt, mit dem Startup solltest du mal sprechen, dann hat er schon so einen ersten Check gehabt. Ja, dann wird er nicht völlig unvernünftige Gründer mit variablen Geschäftsideen vorstellen, sondern dann wird er schon mal gecheckt haben, ob das vernünftig ist, denn ansonsten fällt es ja auf ihn oder sie zurück. Mhm. Und auch da ist es so, eine warme Intro macht die Tür auf. Es führt nicht dazu, dass du durch die Tür gehen kannst. Es führt nicht zum Erfolg hinter der Tür. Aber es macht halt die Tür erstmal auf und das würdest du andernfalls nicht schaffen können.
Ja, das teile ich zu 100%. Also auch in unserem Geschäft ist, glaube ich, also ich würde sagen, 80% ehrlicherweise von den Suchen, die wir haben oder die wir auch annehmen, kommen über eine warme Intro. Mhm. Also das ist für uns eigentlich unser größter Multiplikator, wenn du irgendwo mal einen guten Job geleistet hast, wenn die Person dich entsprechend empfiehlt, dann bist du natürlich direkt irgendwie mit einem Fuß in der Tür. Und natürlich musst du dich dann trotzdem noch beweisen, wir müssen auch immer noch irgendwie pitchen, wir müssen auch zeigen, dass wir das entsprechende Netzwerk haben, aber anders kommst du gar nicht an gewisse Rollen oder ab einer gewissen Ebene gar nicht mehr an die Mandate ran. Also es ist einfach dieses Thema Vertrauen, glaube ich, was sich durchzieht. Mhm. Ich glaube, egal in welchem Umfeld, sei es eben in der Funding-Runde, sei es bei einer Vergabe von einem Mandat in unserem Fall, das ist einfach alles vertrauensbedingt. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskraft, ist auch Vertrauen. Wenn Vertrauen da ist, kannst du offen kommunizieren, arbeitet man natürlich auch lieber und besser zusammen. Man weiß, man kann sich auf die andere Person auch verlassen. Also ich glaube, das ist einer unserer absoluten Schlüsselpunkte im grundsätzlichen Arbeitsalltag, ist einfach Vertrauen.
Ja, kann ich zustimmen.
Sehr schön. Ja, Veronika, vielen, vielen Dank für deine Zeit in unserem Podcast. Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch ein Thema sozusagen meinen oder unseren Zuhörern mitgeben, weil ich natürlich ganz gerne denen immer noch mal etwas auf den Weg gebe. Und zwar, was sind so deine drei oder vier Bücher, Artikel, Ressourcen, die du empfehlen würdest, wenn sich Leute einfach über zu dem Thema Empathie in der Führung weiterbilden möchten?
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht genau mit diesem Thema in der Tiefe befasst. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Leaders Eat Last, weil ich dieses Führungsprinzip unendlich wertvoll und auch schön finde. Radical Candor ist ein Buch, das bei uns auch zu einem Firmenwert geführt hat.
Bei uns auch.
Da siehst du mal, wo es viel um Feedback geht und um Persönliches, aber auch Wachstum im Unternehmen. Und ich glaube, dieses Feedback so ausdrücken zu können, ist eben auch ein Teil von Empathie. Insofern so ein bisschen Randbereich, aber jedenfalls. Und weil wir ja gerade vorher über Krise und Krisenmodus gesprochen haben, Hard Things About Hard Things, keine schöne Lektüre. Es relativiert vieles, was man vielleicht an eigenen Krisen im Moment sieht und auf dem Teller hat, weil man sieht, anderen geht es auch nicht besser oder vielleicht sogar ein bisschen schlimmer. Da finde ich aber neben dieser Heldengeschichte, die man meinethalben gerne mal aus dem Buch streichen könnte, vieles an der Kommunikationsstruktur auch erstaunlich empathisch. Mhm. Ja, wie kann man eine Kündigung, die ja wirklich das Härteste ist, was eine Arbeitsbeziehung treffen kann, so kommunizieren, dass sie menschlich okay ist und den Menschen zwar in seiner beruflichen Integrität und Wertschätzung trifft, aber eben nicht menschlich trifft. Es gibt tatsächlich auch fachlich spezifische Bücher. Ich möchte da Empathische Führung von Lunia Hara erwähnen. Ich weiß, dass es das Buch gibt. Ich lese bei ihr sehr, sehr gespannt immer auf LinkedIn mit, habe auch ihren TED-Talk gesehen, habe das Buch selbst noch nicht geschafft. Aber wenn das Buch halb so gut ist wie viele andere kleine LinkedIn-Pieces und eben der erwähnte TED-Talk, glaube ich, dass man sich auch damit gut befassen kann.
Sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall auch mal besorgen, beziehungsweise den TED-Talk auch anhören, kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, cool. Dann Veronika, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu Gast zu sein in dem Podcast. Dieses Mal nur mit mir alleine. Ich werde aber sicherlich ein paar Themen, die wir hier diskutiert haben, vielleicht auch nochmal mit Heiner und Maria in einer nächsten Folge aufgreifen. Und in diesem Sinne euch allen bis zum nächsten Mal. Veronika, wenn du noch was abschließend sagen möchtest, gerne.
Mir fehlt jetzt ein gutes Zitat oder ein Schlusssatz. Leider von mir nichts Spezifisches, aber vielleicht öffnet eure Herzen so ein bisschen.
Das gefällt.
In die eine als auch in die andere Richtung.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Empathie ist keine Utopie.